René Benko zählte noch vor 2 Jahren zu den reichsten Österreichern, der über Milliarden verfügt. Jetzt ist alles anders. Seit die Signa Holding im November Insolvenz angemeldet hat, hat das einen regelrechten Dominoeffekt ausgelöst. Das Imperium bröselt in sich zusammen. Bereits jetzt ist die Rede von der größten Firmenpleite in Österreichs Geschichte. Es geht um tausende Gläubiger und wütende Milliardäre. Es geht um ein undurchsichtiges Firmengeflecht und alles dreht sich um ihn, René Benko, der ziemlich von der Bildfläche verschwunden ist. Dieser Podcast dreht sich um seine Geschichte, seinen Aufstieg, seinen Fall, sein Talent, sein Versagen, seine Freunde und Feinde. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 1.
Aus dem Gemeindebau zum Millionär.
Mein Name ist Anna Thalhammer. Ich bin Chefredakteurin des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil. Und neben mir sitzt Stefan Melicher, Chefreporter bei Profil und mein Recherchepartner in Dingen Signa. Wir sitzen hier heute in der Profilredaktion und nehmen mit der Podcast-Werkstatt auf. Wenn ihr also manchmal ein bisschen Getrampel im Hintergrund hört, dann wollen wir uns dafür entschuldigen, aber hier wird auch was gearbeitet. In dieser Podcast-Folge wollen wir dahin zurückgehen, wo alles begonnen hat. In Innsbruck, denn dort ist René Benko aufgewachsen.
Anna, du hast zur Kindheit von René Benko recherchiert. Wo kommt denn der eigentlich her?
René Benko, der lebt ja bekanntlich heute sehr luxuriös. Das war allerdings nicht immer so. Benko ist, wie wir der Geburtsanzeige entnehmen konnten, ein 77er Jahrgang. Seine Mutter Ingeborg war Kindergärtnerin, sein Vater Gerhard Gemeindearbeiter. Also er kommt eigentlich aus sehr einfachen Verhältnissen. Und 4 Jahre später hat die Familie dann noch einmal Nachwuchs bekommen. Da kam dann eine Schwester auf die Welt. Mit der hat Benko übrigens ein sehr enges Verhältnis, und zwar so eng, dass sie später jahrelang dicht an seiner Seite als seine Assistentin bei der Signa gearbeitet hat. Die 4 haben in einer recht kleinen Wohnung gewohnt. Sie hatte rund 60 Quadratmeter und lag im Innsbrucker Stadtteil Pradl. Pradl, das ist alles andere als eine Schickimicki-Gegend von Innsbruck. Dort gibt's viele große Wohnhäuser, ein paar einfachere kleine. Also es ist eher eine klassische Wohngegend. Der Ortsteil ist eher am Stadtrand, der Bahnhof ist nicht weit und es gibt einen großen Park. Und dieses Haus in der Gumpstraße, wie sie heißt, das steht auch heute noch, wir haben es uns angeschaut, wenig aufregend, schaut aus wie ein Mini-Karl-Marx-Hof, wie ein klassischer Wiener Gemeindebau, eher langgezogen, hat 3 Stockwerke. Mein Architekturleinwissen würde sagen, es ist wahrscheinlich ein 60er-Jahre-Bau. Die Fassade soll wohl einmal weiß gewesen sein, ist schon etwas heruntergekommen und könnte auch eine thermische Sanierung vertragen. Und ganz oben rechts im 3. Stock, da hat eben diese Familie Benko gewohnt. Und dort ist René Benko wohl auch gesessen an einem Küchentisch oder an einem Schreibtisch und hat seine Hausübungen gemacht.
Das allerdings, wie man so hört, wohl eher nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Benko absolvierte die Unterstufe an einem Innsbrucker Gymnasium. Dann wechselte er in die HAK, in die Handelsakademie in der Kaiserjägerstraße. Dort soll er aber dem Ende zu eher nur sporadisch zu sehen gewesen sein. Eine ehemalige Lehrerin hat ihn als einen Schüler beschrieben, der viel nicht da war, der seine Hausübungen nicht immer gebracht hat, der, und das sei aber positiv angemerkt, trotzdem Leistung gebracht hat, wenn es darauf angekommen ist. Letztlich bricht er die Schule dann allerdings ab, bevor er die Matura machen kann. Zum ORF hat er mal in einem Interview gesagt, im letzten Schuljahr, in seinem Maturajahr, sei er eben so wenig in der Schule gewesen, dass er aufgrund der vielen Fehlstunden nicht mehr zur Reifeprüfung zugelassen wurde. Ein durchaus jähes Ende der Schulkarriere allerdings, aber natürlich nicht der weiteren Karriere.
Sein großes Talent war auch damals immer schon das Rechnen. Das erzählt man sich in der Signer heute, dass der im Kopf Zinseszinsrechnungen in einer affenartigen Geschwindigkeit abgeliefert hat, noch bevor andere den Taschenrechner gezückt haben. Von René Benkos Jugend gibt es nicht besonders viele Fotos. Wir haben lange gesucht, nur wenige gefunden. Aber was man schon sieht, also der war offensichtlich einer so von diesen ganz coolen. Er hatte Rasterlocken bis zum Bobschwein, Naturbursch, ein Hippie. Ehemalige Weggefährten beschreiben ihn als Freigeist, als einen, der immer viele Ideen hatte, über Dinge geredet hat, die er in der Zukunft einmal machen will und in seinem Hirn herumgesponnen hat, wie man denn die Welt nicht verändern müsste, damit sie seiner Meinung nach besser wird. Er war jedenfalls immer wer, der etwas vom Leben wollte. Ja, und eine ganz große Leidenschaft hat, da haben wir herausgefunden, das war das Klettern. Das hat ihm so viel bedeutet, dass ihn der Alpenverein mit 14 Jahren als ersten Österreicher überhaupt dann sogar zum Europacup geschickt hat. Er wurde dann Jugendstaatsmeister im Hallenklettern und man könnte sagen, hoch hinaus wollte er offenbar immer schon.
Und zwar nicht nur im Sport, sondern er hat sich auch in frühen Jahren schon auf Dachböden besonders wohl gefühlt. Benko erzählt gern, dass er die Schule deshalb nicht abgeschlossen hat, weil er eben schon damals im Zusammenhang mit Dachgeschossausbauten Geld verdient hat. Da hat er mit einem Innsbrucker Baumeister, dem Hans Zitera, zusammengearbeitet bei der Sanierung von Dachgeschossen. Auch damals wohl schon in bester Lage, wie man das dann später in Signerzeiten immer wieder gerne betont hat. Und er soll, das ist auch durchaus vielsagend, gerne Bücher zu Psychologie und Wirtschaft gelesen haben.
Das klingt jedenfalls irrsinnig glaubhaft. Denn wer René Benko einmal getroffen hat, der merkt schnell, wie wandlungs- und anpassungsfähig er ist. Er ist irrsinnig gut daran, sich so zu präsentieren, wie er glaubt, dass sein Gegenüber das mag. Ich habe ihn einmal getroffen und das hat mich natürlich beeindruckt. Er hat so ein paar biografische Daten von mir gelernt, hat mein Ego gestreichelt, als er mir erzählt hat. Er hat eine gute Geschichte von mir gelesen. Er spricht auch immer Dialekt, das klingt nach Bodenständigkeit, nach Vertrautheit und also man merkt, er ist ein Mensch, der sehr, sehr gut auf andere Leute eingehen kann. Mir hat jemand gesagt, der beruflich viel mit ihm zu tun hatte, er scannt sein Gegenüber eigentlich ständig und umgarnt es in einer Eleganz und Geschwindigkeit wie wohl kaum ein anderer. Interessanterweise dürfte auch genau das der Grund sein, warum er Auftritte vor vielen Menschen gehasst haben soll. Also man muss ihn immer überreden, dass er bei der Weihnachtsfeier doch ein paar Worte sagt. Und Weggefährten meinen, dass das wohl daran liegen könnte, weil er die Kontrolle verloren hat vor einer großen Masse. Da hat er nicht die Gesichter nicht lesen können und hat es halt eben nicht mehr geschafft, auf Einzelne so einzugehen, wie er das wollte. Da fühlte er sich offenbar unwohl, aber prinzipiell hat er gesellschaftlich eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit. Das sieht man auch schon in jungen Jahren, das muss man nämlich zuerst einmal schaffen. Zuerst Hippie zu sein, so ein Alternativo, um mit dem Schulabbruch, so erzählen es seine früheren Freunde, hat er dann auch mit sich selbst und seinem bis dahin Image offenbar gebrochen. Er ist zum Friseur gegangen, er hat sich ein schickes Gewand gekauft, hat sich ein paar Goldkettel umgehängt und einen Sportwagen zumindest gefahren, ob er gekauft oder geleast war, das wissen wir nicht. Und mit dem hat er dann samstags immer seine kleine geliebte Schwester abgeholt. Das erzählen sich die Leute heute noch, es hat sich offenbar ziemlich ins Gedächtnis gebrannt. Aber klar, sowas hat man in Tirol vorher wahrscheinlich auch noch nicht so oft gesehen.
Ja, und den Lebensstil, den konnte er sich auch leisten. Benko war mit 20 bereits Schilling-Millionär. Das hat er mit einem Hotelprojekt geschafft, und zwar mit dem Wellnesshotel Lanzerhof nahe bei Innsbruck. Das konnte er in der Kurzfassung dem Vorbesitzer abkaufen, der in finanziellen Problemen war. Es ist ihm gelungen, das so weit auf die Beine zu stellen, dass er es dann mit einem ordentlichen Gewinn an den Kitzbüheler Hotelier Christian Harisch weiterverkaufen konnte. Und Harisch, der es gekauft hat, erinnerte sich auch noch Jahre später gern an diesen Deal und war eigentlich immer voll des Lobes für René Benko. Es hat alles bestens funktioniert, hat er gesagt. Und Benko charakterisiert als jemand, der immer arbeitet und immer unter Strom steht. Und das ist was man auch von anderen Menschen hört, die mit René Benko gearbeitet haben oder mit ihm arbeiten. Und Zu dieser Zeit, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, war die Zeit der entscheidenden Weichenstellungen in der Karriere Rene Benkos. Damals gründete er eine Firma namens Immofina. Das war sowas wie die Vorgängerfirma von Signa. Und er hat sich auch geschäftlich damals von Westen in Richtung Osten in Österreich weiter bewegt. In Baden bei Wien hat er zu Beginn der Nullerjahre ein Ärztepraxiszentrum eingerichtet. Das würden wir wahrscheinlich heute als Primary Healthcare Zentrum bezeichnen. Für die damalige Zeit sicher ein visionäres Projekt. Er hat auch mehrere solche Zentren geplant und eingerichtet. Und er lernte damals jemand kennen, der ganz wichtig war in finanzieller Hinsicht auch für die weitere Entwicklung seines Unternehmens, nämlich Karl Kovarik, dessen Familie ist durch den Verkauf der Strohtankstellen reich geworden. Kovarik hatte also genug Geld, um ordentlich wo investieren zu können und war offensichtlich von Rene Benko überzeugt und es entwickelte sich eine enge geschäftliche Beziehung, vielleicht sogar eine Art Vater-Sohn-Beziehung.
Ja, diese Beziehung ist wirklich beachtlich und muss sehr, sehr gut gewesen sein, denn dieser Karl Kovarik haut sich für Benko wirklich ins Zeug und zwar mit stattlichen 26 Millionen Euro. Das ist die Summe, mit der er damals in Benkos Immofina eingestiegen ist. Und diese 26 Millionen Euro, das waren eigentlich der Rest oder der Beginn von dem, was Benko endgültig noch brauchte, um in der Top-Liga mitspielen zu können. Mit dieser Kovarik-Kohle im Sack ist er dann zurück in seine Heimatstadt, nach Innsbruck, nach Tirol. Und Geld allein ist ja nicht alles, wenn man Erfolg haben möchte und wenn man angesehen sein möchte. Da braucht man dann auch einmal so ein ordentliches Leuchtturmprojekt, wo sich die Leute merken, dass man derjenige ist, der das gebaut hat. Ja, und da ist er zurück in die Maria-Theresien-Straße, wo er die ersten Dachböden gebaut hat und hat sich dort des Kaufhauses Tirol mit Y angenommen. Das war 2004 noch eine komplett abgerockte Bude, wie überhaupt die Innsbrucker Innenstadt damals nicht im allerbesten Zustand war. Und Benko erzählt heute noch, dass es ihm ein riesengroßes Herzensanliegen gewesen ist, genau dieses Kaufhaus Tirol zu neuem Glanz zu verhelfen, groß zu machen, schön zu machen, weil er ja so schöne Kindheitserinnerungen hatte. Da ist er immer mit seinem Opa über die Rolltreppe in diesem Kaufhaus gefahren, erzählt er. Und ja, das schöne Kindheitserinnerungen sind zwar eine super Motivation, trotzdem außergewöhnlich, dass man dann gleich zig Millionen Euro in die Hand nimmt, um so ein Projekt zu verwirklichen. Und da wären wir wieder mal bei Benkos Verkaufstalent, das er da zum ersten Mal so richtig ausgespielt hat. Er hat die Banken mit an Bord geholt und hat es geschafft, 155 Millionen Euro von denen zu bekommen. 2006 ist dann der Umbau losgegangen und Benko ist damals mit einem wirklich revolutionären architektonischen Entwurf ins Rennen gegangen. Der Architekt, den er sich dafür engagiert hat, war der Star-Architekt David Chipperfield, der damals schon die ärgsten und außergewöhnlichsten Sachen auf der ganzen Welt gebaut hat.
Ja, wie auch immer das so ist, wenn man einen Star-Architekten an Bord hat, der sich mitunter spannende Dinge auch für Fassaden überlegt, die Widerstände in der Bevölkerung gibt es dann auch immer gerne und gab es in dem Fall auch, aber Benko hat sich dadurch letztlich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Er hat es geschafft, dass dieses Projekt umgesetzt wird und das steht tatsächlich mitten in der Innsbrucker Innenstadt. Und nicht nur, dass er dieses Kaufhaus Tirol saniert hat von Grund auf, letztlich wurde da wurden auch die Gebäude rundherum mit in ein Vitalisierungskonzept einbezogen. Und hier kann man schon sagen, hier hat jemand seiner Heimatstadt und eigentlich dem Zentrum seiner Heimatstadt einen Stempel aufgedrückt. Das schafft auch nicht jeder und zeigt auch ein bisschen, mit welchem großen Drive, mit welcher Motivation Rene Benko an die Dinge herangeht oder herangegangen ist. Spätestens ab dem geglückten Projekt Kaufhaus Tirol galt er jedenfalls als Rising Star der heimischen Immobilienbranche. Ab da folgte ein großes Projekt auf das nächste. Wir werden einige davon im Rahmen unserer Podcast-Reihe noch näher kennenlernen. Ich sage nur Goldenes Quartier in Wien, Park Hyatt in Wien, bis hin zum weltberühmten Chrysler Building in New York. Rene Benko hat hier tatsächlich nicht mehr gekleckert, sondern ganz ordentlich geklotzt.
Und was man halt bei diesem ersten Projekt auch schon gesehen hat, auch darauf werden wir in den nächsten Podcasts näher eingehen, ist seine super gute Beziehung zu einigen wichtigen Menschen, die man braucht, um so ein Projekt umzusetzen. Er hat es damals tatsächlich geschafft, dass der Bundeskanzler, damalige Bundeskanzler Alfred Gusenbauer in Innsbruck vor Ort angetanzt ist und die Trommel für ihn geschlagen hat. Dieser Alfred Gusenbauer ist ja eigentlich dann auch recht schnell zu Benko übergelaufen. Diese Folge ist nun vorbei. Die nächste widmen wir seinem kometenhaften Aufstieg. Wir schauen uns an, was er sich davon alles kaufen konnte. Wir schauen uns an, welche Yachten gibt's, welche Privatjets gibt's, welche Schlösser gibt's. Wir schauen uns an, wo könnte das Geld sein? Noch immer, wie reich ist eigentlich René Benko?
Nicht zu fassen. Der Profil Investigativ Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.